Die Nachrichten des Tages. Heute mit Steffen Seibert.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Hier sind unsere Themen. Weil immer weniger Autos verkauft werden, gerät nun auch die Zulieferindustrie unter Druck. Pakistan vor dem Ruin. Außenminister Steinmeier fordert Soforthilfe. Und der neue James-Bond-Film feiert Weltpremiere. Der Automobilbau ist die wichtigste Branche der deutschen Industrie und er ist in Not. Im In- und Ausland brechen die Verkaufszahlen ein. Schon jetzt haben viele Hersteller die Produktion gedrosselt und ihre Arbeiter in wochenlangen Zwangsurlaub geschickt. Experten fürchten, dass alleine bei den Zulieferbetrieben Zehntausende von Arbeitsplätzen in Gefahr sind. Nun kommt von allen Seiten der Ruf nach dem Staat. Er soll die Hersteller unterstützen und den Käufern Anreize geben.
Die Autokrise verschärft sich Tag für Tag. Auch Bosch trifft es, den weltweit größten Automobilzulieferer. Der Mitarbeiterparkplatz heute in Rommelshausen leer. Eine Woche Zwangspause, das bedeutet für die Mitarbeiter, die zu Hause bleiben müssen, sie verdienen zwar weiter ihr Geld, dafür müssen sie aber ihre Überstunden abbauen. Wer keine hat, muss sie später nacharbeiten. Der angeordnete Urlaub könnte erst der Anfang sein.
Wir sprechen natürlich mit dem Betriebsrat sowohl über Arbeitszeitverkürzungen, das wäre ja der nächste Schritt, und sollte dies nicht ausreichen, auch über Kurzarbeit.
5 Wochen Zwangspause bei Daimler. Auch bei Opel wird es womöglich weitere Produktionspausen geben, die Automobilindustrie in der Krise.
Wir haben einen Einbruch in der Nachfrage und das führt zu einem Rückgang der Produktion und das führt zu einem Verlust von Arbeitsplätzen. Das ist die Situation, die wir bereits haben. Und diese Trend müssen wir umdrehen und die einzige Möglichkeit, ihn umzudrehen, ist, dass die Leute wieder Autos kaufen.
Nur wie? Die deutsche Automobilindustrie fordert eine schnelle Reform der Kfz-Steuer, sprich günstige Steuersätze für umweltfreundliche Autos. So soll erstmal der Verkauf von Neuwagen angekurbelt werden.
Wir wollen zum Zweiten die Unterstützung der Forschungs- und Technologieanstrengungen von Herstellern und Zulieferern durch günstige Kreditbedingungen der Europäischen Investitionsbank und der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Stillstehende Bänder, auslaufende Arbeitsverträge und das alles mitten in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie.
Ich glaube, die Arbeitgeber zocken und sie wollen die Finanzkrise für ihre Zwecke nutzen. Und ich denke, wir brauchen eine Umorientierung in unserem Land.
Die IG Metall bleibt dabei. 8% mehr Lohn fordern die Arbeitnehmer. Ab nächster Woche darf in der Autobranche gestreikt werden. Morgen geht es auf dem Autogipfel in Brüssel aber erstmal um Hilfen für die Zulieferer. Turbulente Zeiten für die Autoindustrie.
Jobs in Gefahr, Finanzkrise, drohende Rezession. Jeden Tag stürmen solche Negativmeldungen auf die Bürger ein. Da wundert es nicht, dass wieder mehr gespart wird. Im Schnitt 180 Euro monatlich pro Person. Zeichen einer gewissen Verunsicherung. Und trotzdem, der Konsum in Deutschland scheint nicht nachzulassen. Autos jetzt mal ausgenommen. Die meisten lassen sich im Moment ihre Kauflaune noch nicht vermiesen.
Die Läden rüsten auf fürs Weihnachtsgeschäft mitten in der Finanzkrise. Und die Händler fragen sich bange, wie locker sitzt bei den Kunden das Geld? Wie großzügig sind sie dieses Jahr beim Geschenkekauf?
Wir werden uns jetzt nicht zurückhalten.
Wir sind jetzt eine relativ große Familie und dann werden die Geschenke natürlich schon kleiner.
Das Budget jetzt da irgendwie runterschrauben wegen Wirtschaftskrise, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht machen.
Die Kauflaune ist stabil, wenn auch auf niedrigem Niveau, bestätigen auch die neuesten Umfragen. Der Konsumklimaindex liegt demnach immer noch leicht im Plus, legt sogar minimal zu. Die Finanzkrise hat also nicht zu einem Einbruch geführt. Und das hat mehrere Gründe. Die meisten Deutschen sparen, statt in Aktien zu investieren. Die persönlichen Verluste aus der Finanzkrise halten sich also noch in Grenzen. Ein zweiter Grund, die Energiekosten sind spürbar gefallen. Allen voran der Spritpreis, die Inflationsrate sinkt. Und noch wächst der Arbeitsmarkt. Die Folge, bei vielen ist wieder etwas mehr Geld übrig für kleinere Anschaffungen oder eben auch für Weihnachtsgeschenke.
Deshalb sind wir auch vorsichtig optimistisch in Bezug auf das Weihnachtsgeschäft. Wir glauben, dass sich die Deutschen Weihnachten doch nicht von der Bankenkrise vermiesen lassen. Im Übrigen, genug Geld ist tatsächlich da, die Einkommen sind gestiegen, die Sparquote ist hoch.
Für den Einzelhandel könnte es also ein beinahe normales Weihnachtsgeschäft werden und damit vielleicht doch noch eine schöne Bescherung, trotz Finanzkrise.
An der Börse in Frankfurt gab es auch heute fast nur ein Thema, die Kapriolen der Volkswagen-Aktie. Sowas haben auch altgediente Händler noch nicht erlebt. VW-Aktien sind seit Montag so raketenmäßig gestiegen, um mehrere 100%, dass sie den ganzen DAX in die Höhe ziehen, obwohl fast alle anderen Werte in den Keller rauschen. Eine völlige Verzerrung des Bildes also. Und genau das kritisieren viele Anleger und Börsianer.
Es ist 9.39 Uhr. Selbst alte Hasen unter den Aktienhändlern greifen sich fassungslos an den Kopf. Wieder passiert Unglaubliches. Kurskapriolen bei der VW-Aktie. Sie überspringen kurzzeitig die 1.000-Euro-Marke, was einem Börsenwert von rund 300 Milliarden Euro entspricht. VW ist kurzzeitig das teuerste Unternehmen der Welt, aber nur auf dem Papier. Denn VW spürt die Folgen der Finanzkrise genau wie die Konkurrenz, plant Einschnitte bei Produktion und Beschäftigung. Mit der Wirklichkeit in den Werkshallen hat das also, was sich an der Börse abspielt, nichts zu tun. Aber mit diesen Herren, mit Porsche-Chef Wiedeking und Porsche-Eigentümer Piëch. Ihre Mitteilung, jetzt über rund 75% der VW-Aktien zu verfügen, machte klar. VW ist keine Volksaktie mehr, sondern knapp geworden. Das wirkt sich auf den DAX aus, zu dem VW gehört, ihn aber völlig verfälscht. Raus aus dem DAX fordern daher Kritiker.
Wenn eine Aktie 100% am Tag nach oben geht, dann muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, dass das nur noch eine Zockerbörse ist. Und das schadet auch dem Ruf und der Reputation der deutschen Börse.
Bisher hat die Börse nicht reagiert. Und der DAX endet über 11% im Plus. Hauptsächlich wegen VW.
Dass diese weltweite Finanzkrise auch ein Sicherheitsrisiko sein kann, das sieht man zurzeit am deutlichsten in Pakistan. Dieses ohnehin terrorgebeutelte Land, immerhin eine Atommacht, steht kurz vor dem Ruin. Die Devisenreserven sind so gut wie aufgebraucht. Experten sagen, Hungeraufstände und politische Unruhen könnten jederzeit ausbrechen. Außenminister Steinmeier war heute in Islamabad und auch er ist überzeugt, die Welt muss jetzt schnell mit Milliarden helfen.
Deutschland will helfen. Das ist die Botschaft von Außenminister Steinmeier an den neuen Präsidenten Pakistans, Zardari. Hilfe, die dringend notwendig ist. Die Devisenreserven reichen noch für knapp 3 Wochen. Die Pleite ist nah. Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds über einen Milliardenkredit laufen.
Helfen wird nicht ein Kredit in 6 Monaten oder in 6 Wochen, sondern wenn er innerhalb der nächsten 6 Tage bewilligt wird, dann kann man die schwierigste Situation vielleicht noch vermeiden hier in Pakistan.
Doch einfach Geld überweisen, das dann im Sumpf der Korruption versickert, will Steinmeier nicht. Aber konkrete Projekte, bei denen das Geld helfen würde, sind Mangelware. Insbesondere in den Grenzgebieten zu Afghanistan gibt es großen Nachholbedarf in der Wirtschaft und bei der Sicherheit. Eine Mischung aus Armut und Radikalisierung führt zu gesellschaftlichem Sprengstoff.
Es ist der Besuch in einem Land kurz vor dem Kollaps. Außenminister Steinmeier möchte ein Zeichen setzen, dass niemand es sich leisten kann, Pakistan jetzt im Stich zu lassen. Unabsehbar wären die Folgen, wenn die Atommacht in sich zusammenbrechen würde.
Und dann Terror das Land überziehen würde, wie vor 5 Wochen, als Islamisten das Marriott Hotel im Regierungsviertel von Islamabad in die Luft sprengten.
Der US-Wahlkampf geht in die letzten Tage. Wenn die Umfragen nicht völlig falsch liegen, dann hat Barack Obama beste Chancen, nächsten Dienstag der erste schwarze Präsident zu werden. Er steht schon seit längerem unter strengstem Personenschutz. Das Risiko eines Anschlags auf ihn galt immer als besonders hoch. Jetzt kommt diese Sorge aufs Neue hoch. Die Behörden haben 2 Neonazis festgenommen, die Attentatspläne geschmiedet haben sollen.
Er ist Umfragenkönig seit Wochen, Wahlsieger längst noch nicht. Barack Obama aber geht als Favorit auf die Zielgerade des Wahlkampfes. Nur noch eine Woche, dann werden wir den Wechsel einleiten. Es wird wunderbar, es den Experten mal richtig zu zeigen, so John McCain. Wir siegen am 4. November. Wir kämpfen uns aus der Wirtschaftskrise raus, wir kämpfen für die Freiheit, wir kämpfen um die Zukunft unserer Kinder. In besonders hart umkämpften Bundesstaaten wie Ohio und Pennsylvania prallen die Kandidaten mitunter heftig aufeinander. Ich halte die Attacken von John McCain noch 7 Tage aus. Was wir nicht aushalten, sind 4 weitere Jahre der Wirtschaftspolitik, die uns in diesen Schlamassel gebracht hat. Die Nachricht von einem Attentatsplan gegen Obama ist jetzt in den Wahlkampf geplatzt. Obama wird ständig vom Geheimdienst geschützt. Er gilt als besonders gefährdet. Zwei Neonazis sind festgenommen worden, die ein Blutbad unter Schwarzen anrichten wollten. Barack Obama hätte das letzte Opfer werden sollen. Wie ernst das war, ist unklar. Obama sei nie in Gefahr gewesen, sagt der Secret Service. Diese hasserfüllten Gruppen sind längst an den Rand gedrängt worden. Das ist nicht Amerika, das ist nicht die Zukunft. Über die Zukunft und den nächsten US-Präsidenten stimmen die Wähler schon jetzt ab. In 32 von 50 Bundesstaaten kann vorzeitig gewählt werden. Ausgezählt aber wird erst am 4. November.
Beim Thema Kindermangel in Deutschland wird gerne über die Frauen geredet und warum so viele von ihnen keine Kinder bekommen. Aber wie sieht's mit den Männern aus? Eine neue Untersuchung zeigt, über 90% der Männer wollen Kinder haben. Nur 57% werden aber auch wirklich Väter. Woran liegt das? These in dieser Studie daran, dass die Männer erst beruflich abgesichert sein wollen. Entschuldigung, dass sie erst beruflich abgesichert sein wollen, weil sie sich immer noch ganz traditionell als die Ernährer sehen.
Keine Angst vor schreienden Kindern. Deutschlands Männer haben Lust aufs Vatersein. Für diese Berliner Papas ist der Besuch im Eltern-Kind-Café ganz normal, nach Feierabend, als Unterstützung für die Mütter.
Ich denke, dass allein das Straßenbild mehr Väter aufweist. Das heißt, man sieht hier eine größere Selbstverständlichkeit von Vätern, die sich auch um ihre Kinder kümmern, unter der Woche.
Ich glaube, es gibt wieder einen Trend zu Kindern, zumindest in meinem Bekanntenkreis. Gesellschaftlich finde ich persönlich nicht, dass es einem sehr leicht gemacht wird.
Den Start in die Vaterschaft überlegen sich die Männer gut. Ganz traditionell möchten sie ihre Familie erst einmal versorgen können. Und dazu sehen sich immer mehr, wenn überhaupt, erst mit Anfang 30 in der Lage. Laut Studien nennen die Männer als Hauptvoraussetzungen für ein Kind eine gefestigte Partnerschaft, ein ausreichendes Einkommen und einen sicheren Arbeitsplatz. Vater werden schon während der Ausbildung, das halten die meisten Befragten für ein zu großes Wagnis. Doch genau hier sehen die Macher der Väterstudie Chancen und fordern Unterstützung von der Politik. Das bestehende Elterngeld etwa richte sich zu sehr an Berufstätige. Studenten erhalten nur den Mindestsatz von 300 Euro.
Wenn man hier etwas tun will, muss man auch unter Ausbildungsphasen zum Beispiel so etwas wie ein Eltern-BAföG einrichten, damit auch junge Paare den Mut haben, Kinder zu bekommen während der Ausbildung.
Übrigens sehen fast alle befragten Väter das Papa-Dasein als ein erfülltes Leben an, auch wenn es oft anstrengender sei als erwartet.
Und wenn Sie sich diese Studie mal ausführlicher anschauen wollen, Sie finden sie bei uns im Internet unter heute.de. Keine gute Nachricht für Bahnkunden. Die Ersatzfahrpläne, die wegen der ICE-Kontrollen auf 4 vielbefahrenen Strecken zurzeit gelten, bleiben noch deutlich länger in Kraft als geplant, voraussichtlich bis Mitte November. Das hat die Bahn am Nachmittag mitgeteilt. Lubmin ist normalerweise ein ruhiges Seebad direkt am Greifswalder Bodden in Vorpommern. Aber im Moment herrscht dort ziemliche Unruhe. Es geht um ein geplantes Steinkohlekraftwerk. Ein dänischer Energiekonzern will in Lubmin jährlich mehr als 4 Millionen Tonnen Kohle verbrennen, was vielen Bürgern nicht passt. Das Genehmigungsverfahren läuft. Jetzt müssen aber erst einmal Tausende von Eingaben geprüft werden.
Laut soll er sein, der Protest der Kraftwerksgegner. Zu Hunderten zogen sie heute durch Greifswald, demonstrierten gegen das Milliardenprojekt eines dänischen Investors in ihrer Tourismusregion.
Es macht Schmutz, es macht nichts für den Tourismus, wovon diese Region bekanntlich lebt.
Wir haben unser Haus gebaut nach der Wende, dass wir unser Lebensabend da verbringen und sind unmittelbar betroffen.
Deutschland verstoße mit dem geplanten Kraftwerk in Lubmin gegen Richtlinien der EU, kritisieren Umweltverbände. Schutzgebiete wie der Naturpark Insel Usedom oder das Biosphärenreservat Südostrügen würden durch Abgase belastet. Außerdem verschlechtere sich durch eingeleitetes Kühlwasser die Badewasserqualität des Greifswalder Boddens. Davor warnt jetzt auch das Gesundheitsministerium des Landes und sprach sich gegen den Bau des Kraftwerks aus. Auf die entstehenden Arbeitsplätze setzen dagegen die Befürworter. Beim Investor, der in seiner Heimat Dänemark Anlagen wie diese hier betreibt, hätten sich bereits fast 400 Fachkräfte aus ganz Deutschland beworben.
Es gibt ja auch Arbeit für Service nachher. Unterhalt werden wir von draußen kaufen und etwa 400 Arbeitsplätze insgesamt, denke ich.
Ab heute können die Bürger ihre Bedenken gegen das Kohlekraftwerk in der größten Anhörung der Landesgeschichte vortragen. 9000 Eingaben muss das staatliche Umweltamt bis Ende November bearbeiten. Der Protest soll ungeachtet dessen weitergehen.
Windkraft hat bei Umweltschützern einen besseren Ruf. Vor der niedersächsischen Nordseeküste ist die erste Demonstrationsanlage in Betrieb genommen worden, die ganz vom Wasser aus errichtet wurde. Mit Lichtzeichen gab Bundesumweltminister Gabriel das Startsignal für das Windrad, das in Küstennähe getestet wird. Wenn alles klappt, soll weit draußen ein ganzer Windpark entstehen. Insgesamt soll es 80 solcher Großanlagen geben. Experten hoffen, dass Windenergie 2020 ein Viertel des deutschen Strombedarfs decken wird. Kulturpolitik hat in Deutschland lange ein Mauerblümchen-Dasein gefristet. Und auch heute noch stehen die Interessen der Museen, der Theater oder der Bibliotheken ja nicht gerade im Mittelpunkt. Aber immerhin seit 10 Jahren kämpfen Kulturstaatsminister für diese Interessen. Und dieses Jubiläum wird heute Abend in Berlin gefeiert mit Kanzlerin Merkel, dem amtierenden Kulturstaatsminister Neumann und seinen Vorgängern. Neumann sagte, das Amt hätte sich bewährt. Kultur habe auf nationaler Ebene einen eigenen, unumstrittenen Stellenwert. Und auch ein Stück Kulturabteilung populär ist es, wenn ein neuer Bond in die Kinos kommt. Und es ist eine gewaltige Leistung der Produzenten, dass man da auch nach 46 Jahren immer wieder neugierig wird. Daniel Craig hat es geschafft, die Rolle des 007 neu zu definieren. Er ist kantiger, er ist irgendwie moderner als die Vorgänger. Sein zweiter Einsatz hat nun einen etwas sperrigen Titel bekommen, ein Quantum Trost. Egal, zu sehen gibt's, was man erwarten darf von einem Bond, unser Lieblingsagent im rasanten Einsatz gegen das Böse quer über den Globus.
Haben Sie jemanden verloren?
Ja.
Haben Sie den Mörder gefunden?
Nein, noch nicht.
007 zeigt Gefühle. Im letzten Film Casino Royale trieben dunkle Gestalten seine große Liebe in den Tod. Jetzt jagt James Bond die Schuldigen, aufgewühlt von Rachegelüsten.
Ich dachte, da ist der Charakter halt in einem gewissen Schmerz, und diesen Charakter dann fortzusetzen mit diesem, in diesem Schmerz und dieser Isolation gibt's, so, da entsteht so ein gewisser emotionaler Tiefgang.
James Bond also mit Tiefgang der Gefühle, aber trotzdem mit Höhenflügen, was die Action angeht. So viele Stunts in Flugzeugen, Autos oder Booten gab es noch nie bei einem Bond. Das bewährte Rezept. Wir wollten die Stimmung der alten Bonds bewahren, aber auch neue Ideen und neue Schauplätze einbringen. Am Ende haben wir einen im Grunde altmodischen Film gemacht, aber er spielt in einer neuen Umgebung und die Geschichte ist angepasst an die modernen Zeiten. Bond-Girl ist Olga Kirilenko. Auch sie anders als in anderen Filmen, denn Sex kommt so gut wie nicht vor. In Ein Quantum Trost versucht 007 den Spagat zwischen Actionheld und Gefühlsmensch. Aber ist das noch der wahre Bond? Nur einer kann die Antwort geben.
Machen Sie sich um mich keine Sorgen.
Ein Quantum Trost brauchen Sie auch, wenn Sie vom Wetter hören. Morgen wird es trübe und regnerisch, nur im Norden vielleicht etwas freundlicher. Einzelheiten gleich von Gunter Thiersch. Im Heute-Journal mit Klaus Kleber: Beten für McCain, warum die Republikaner doch noch Chancen haben. Und damit schönen Abend, danke fürs Interesse und bis morgen.
Guten Abend. Kalte Tage liegen jetzt vor uns und für viele wird es ziemlich nass weitergehen. Wir haben ja eine Grenzwetterlage über Mitteleuropa. Da rutscht einerseits Kaltluft aus Norden nach Süden, zum anderen Warmluft aus dem Mittelmeergebiet nach Norden. Und wir werden diesen Regen quer über Deutschland überhaupt nicht mehr los. Dazu kommt auch noch Schnee, morgen Abend zumindest im Schwarzwald oberhalb von 800 Metern. Heute Nacht wird es noch regnen, und zwar vom Schwarzwald bis zum Erzgebirge. Anfangs gibt es im Norden auch Schauer, sonst wird es im Norden klar und dann frostig kalt, so von der Lüneburger Heide übers Münsterland bis zur Eifel. Morgen haben wir ähnliche Temperaturen wie heute, meist sind es 4 bis 10 Grad. Und das schönste Wetter morgen, naja, an der Nordsee noch. Da haben wir Sonne und Wolken, sonst schiebt sich ein Wolkenschirm an die Ostseeküste und nachmittags beginnt es dann auch schon im südlichen Brandenburg zu regnen. Im Süden haben wir den massiven Regen, schon am Vormittag. Wieder vom Schwarzwald bis zum Erzgebirge, auch am Nachmittag und abends sinkt dann die Schneefallgrenze zum Beispiel im Schwarzwald auf etwa 800 Meter. Ja, am Donnerstag fällt dann viel Regen, viel Schneeregen, zum Teil Schnee oberhalb von 300, 400 Metern. Aber Sie sehen es auch Freitag, Samstag, es wird freundlicher und wieder milder. Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.